Hallo und herzlich willkommen zu meinem Homöopathie-Podcast. Mein Name ist Marvin Zander und ich freue mich darauf, dir diese alternative Heilmethode näherbringen zu dürfen. Ich werde dir die Hintergründe und Grundlagen leicht verständlich erklären, von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen berichten und dir ermöglichen, alle Bereiche dieser ganzheitlich wirkenden Therapie kennenzulernen. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, willkommen zu einer Folge, die so ein bisschen alles und nichts ist. Ein bisschen Jahresrückblick, ein bisschen Jahresvorblick, ein paar administrative Sachen, die zu besprechen sind und bespreche noch ein paar Fragen, die mich vor allen Dingen im Facebook erreicht haben. Ich wurde zum Beispiel angesprochen darauf, ob ich eine Telegram-Gruppe machen könnte. Das wäre wiederum von Vorteil für die, die nicht im Facebook sind und nicht im Instagram und nicht auf Twitter. Eine weitere Möglichkeit, mir zu folgen. Wobei, da dann auch eigentlich nur die Episoden gepostet sind, werden und dann Fragen gestellt werden können. Da muss ich einfach schauen, dass ich mir nicht zu viel Arbeit aufhalse, aber grundsätzlich wäre das eine Option, der ich mal nachgehe und mich damit mal beschäftige. Wenn ich das richtig sehe, bei Telegram macht es Sinn, einerseits einen Chat zu machen und dann aber auch einen Kanal. Schaue ich mal, aber falls es einen Telegram-Kanal geben wird, wird das demnächst dann auch in den Shownotes zu finden sein. So hört dann einfach mal ein paar nächste Folgen rein, ob ich fleißig war, das zu machen. Also, denn gab es ein paar Fragen. Wir haben ja jetzt die Miasmen so mal grob durchgearbeitet. Ich hoffe, das hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Grundsätzlich sind wir da natürlich weit in das Therapeuten-Thema hineingerutscht. Das sind natürlich eigentlich gar keine Themen, sag ich mal, für Laien, aber wer sich wirklich tief mit Homöopathie auseinandersetzen will, vor allem mit der Art, wie wir das handhaben und damit ja einen Haufen anderer Homöopathen, mindestens mal in der Schweiz, dann kommt man eigentlich an den Miasmen gar nicht vorbei. Und wie ich in der letzten Folge hoffentlich auch darlegen konnte, kann man auch wirklich selber was damit anfangen. Ist also nicht nur so, dass man da sich irgendwelche Inhalte reinzieht, die einem nachher gar nichts bringen im Alltag, sondern wenn man weiß, welches Miasma man hat, dann kann man damit auch wirklich arbeiten. Eine der Fragen, die gekommen ist, war zum Beispiel, warum eigentlich so wenig Kollegen von mir mit den Miasmen arbeiten. Das habe ich einmal schon mal im Facebook beantwortet. Es ist einerseits so, dass das nicht stimmt. Also es arbeiten eigentlich ziemlich viele Kollegen mit den Miasmen. Es gibt einfach ein paar verschiedene Arten, die Miasmen aufzuteilen. Da das ja keine Arzneimittelprüfungen sind, wie die Arzneimittel, ist das ja eigentlich mehr oder weniger eine willkürliche Einteilung. Ich habe mir die anderen Miasmen-Konzepte auch mal angeschaut und fand unseres am logischsten. Das heißt aber nicht, dass die anderen nicht auch sehr gute Anteile haben. Es gibt einen ganz großen Bereich, die prädiktive Homöopathie, die sehr intensiv mit dem Miasmen arbeitet und so weiter. Also es stimmt nicht, dass da kaum jemand arbeitet, sondern andere Homöopathen haben ein bisschen andere Einteilung. Schlussendlich ist es ja hauptsächlich auch ein Tool der Fallbetreuung und für mich ein unersetzbares. Also ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, Fälle langjährig zu betreuen, ohne eine Ahnung zu haben von den Miasmen. Aber es ist natürlich grundsätzlich auch möglich, sicherlich ohne Miasmen zu behandeln. Dann brauchen wir einfach ein anderes Tool der Betreuung, damit ich nicht nachher meine eigenen Erfolge behandle. Das hatte ich in den Folgen ja ein paar Mal erwähnt. Wenn ich nach einem psychotischen Mittel, wo ich einige psychotische Anteile vom Patienten gelindert habe und jetzt psorische auftreten und die dann wieder behandle, damit sie wieder psychotisch werden, dann spiele ich Ping-Pong mit meinem Patient. Und egal, welches Tool er jetzt daran nimmt, ob er sagt von innen nach außen oder ob er ein anderes Maß hat, wie er jetzt beurteilt, ob der Fall in die richtige Richtung läuft. Ne? Das kenne ich auch nicht alle. Die Miasmen sind da aber sehr logisch und nachvollziehbar. Vor allen Dingen, weil eben alles immer wieder auf diese Kernthemen der einzelnen Miasmen zurückzuführen ist. Und nachher, wenn es auch nur 4 gibt und nicht 8 oder 12 oder 100, ist auch überschaubar. So finde ich mit 4 oder 3 zu arbeiten auch wirklich eine empfehlenswerte Art. Es wurde auch nach Büchern gefragt. Ich kann da eigentlich nur Die Reise einer Krankheit empfehlen. Stefan und ich, wir arbeiten an einem Buch, was eigentlich recht weit fortgeschritten ist. Aber ob das rauskommt, ist dann immer wieder auch eine andere Frage. Weil so ein Buch zu machen, also Inhalt zu schreiben, ist eine, aber das dann auch noch irgendwie nach außen zu bringen, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Und da es ja auch nicht mir gehört, kann ich dazu jetzt gar nichts sagen, aber das wäre auch, falls es mal rauskommt, ein sehr gutes Buch. Genau, ansonsten eben Die Reise in der Krankheit von Dr. Hughes. Da kann man einige Sachen nachschlagen und ich denke, zu den anderen Richtungen der Homöopathie wird es selbstverständlich auch Bücher geben. Ansonsten natürlich, wer sich das zu Gemüte führen möchte, Die chronischen Krankheiten von Hahnemann ist sicher auch ein Buch. Oder Die Prinzipien der Homöopathie von James Tyler Kent, da kann man auch mal reinschauen. Aber das leserfreundlichste finde ich persönlich das Buch von Dr. Hughes, Reise in der Krankheit. Da gibt es auch schöne Kapitel zu den einzelnen Miasmen. Ansonsten den Podcast hören. So, genau. Dann war eine weitere Frage, kann man eigentlich die Miasmen heilen? Oder respektive, kann man überhaupt geheilt werden? Insgesamt, das ist ja im Paragraph 8 zum Beispiel vom Organon gesagt, dass man versucht, mit der Homöopathie einen Menschen komplett zu heilen. Ist denn das möglich, wenn er bestimmte Miasmen hat? Das sind eigentlich zwei Fragen, die ich jetzt beantworten werde. Das erste ist, die Miasmen gelten unter den Homöopathen, die ich kenne, nicht als heilbar, sondern das sind eben wie ein Boden, wo Krankheiten drauf wachsen können. Ne? Das heißt, wir haben im Garten irgendeine Zusammensetzung der Erde. So. Und die bleibt. Deshalb haben ja viele die Idee, dass ein Teil der Miasmen das Genetische ist. Und wir haben ja von der Frau Dr. Schnittger gehört, dass sie glaubt, oder die Miasmen eher versteht als Epigenom, weil es sich eben verändern kann. Ich glaube, es hat einfach beide Anteile. Es gibt einen unveränderlichen, der sich jederzeit auch wieder zeigen kann, was für mich eben genetisch ist, DNA. Und dann gibt es eben epigenetische Faktoren, die sich ändern können. Das ist eben, welches Miasma aktiv ist und welches latent. So werden die Fachbegriffe, ne? Das aktive Miasma ist, wenn ich jetzt eine aktive psorische Erkrankung habe, dann kann ich aber latent, passiv, trotzdem psychotisch sein, wenn meine Familienanamnese voller Psychose ist. Die muss ich aber auch nie zeigen. Aber der Boden ist im Garten sozusagen vorhanden und diesen Boden kann ich in dem Sinne nicht ändern. Ich kann einfach den mehr oder weniger gießen, anders düngen und schauen, dass ich den irgendwie anders bewirtschafte, sodass da andere Sachen drauf wachsen können, aber Dinge, die von Anfang an nicht angelegt sind, da zu machen, also einen künstlichen Boden zu erzeugen, ist vielleicht auch möglich. Die Frage ist, ob das ein Vorteil ist, weil auch künstliche Krankheiten gibt es ja inzwischen zuhauf, also menschengemachte Erkrankungen und die sind mit der Homöopathie gar nicht so leicht zu heilen, weil Homöopathie ja vorrangig eine Therapie ist, um natürlich auftretende Krankheiten zu heilen. So mit einem künstlichen Boden steht man dann am Schluss wahrscheinlich auch wieder vor anderen Problemen. Genau, aber da will ich mich gar nicht so weit reinwagen in Themen, von denen ich keine Ahnung habe. So, ich kann einfach sagen, heilen kann man es in dem Sinne nicht. Man hat immer die Option, die Möglichkeit, wieder krank zu werden im Psychotischen, wenn man eben dann wieder 3, 4 Operationen gemacht hat oder je nach Empfindlichkeit auch vielleicht nur eine Operation. Die kann oft schon ausreichen. Genau. Was Hahnemann jetzt schreibt im Paragraph 8 des Organons ist, dass eben das Ziel ist, den kranken Menschen gesund zu machen, also vollständig zu heilen. Und wenn ich aber jetzt immer miasmatisch belastet bin, ob das denn überhaupt möglich ist, eine sehr intelligente Frage. Und auch wenn es hier vielleicht in der Folge einfach so mittendrin so ein bisschen seltsam wirkt, aber ich möchte nochmal erklären, dass das Organon eigentlich ein ganz faszinierendes Buch ist, was auch vom Aufbau her oft missverstanden wird, wodurch wir oft Missverständnisse haben, wenn man das Organon liest oder aus dem Organon zitiert und nicht versteht, dass es einen theoretischen Teil und einen praktischen Teil gibt. Bücher sind heutzutage nicht mehr so aufgebaut, aber 17. 18. Jahrhundert war das halt noch alles ein bisschen anders. Oder 18. 19. Jahrhundert, ne? Na egal. Wann Hahnemann noch übergelebt hat, vor 200 Jahren, bin ich immer unsicher. Ne? 17. Jahrhundert, ist das nicht 1600 plus? Ah, sehr gut. Keine Ahnung. Auf jeden Fall vor rund 200 Jahren, als Hahnemann das Organon geschrieben hat, da gab es einfach eine theoretische Abhandlung, wie eine Heilung zu laufen. Das wäre im Prinzip, wenn ich mich jetzt hinsetze und überlege, wie denn grundsätzlich eine Heilung abzulaufen hätte, unabhängig davon, mit welcher Methode ich das schaffe. Ne? Und so muss man das Buch eigentlich verstehen als ein Zweibänder. Ne? Es gibt den ersten Teil, wo einfach er sozusagen gewisse Überlegungen gemacht hat, die er ja auch überarbeitet, revidiert und verändert hat im Laufe der Zeit. Das sind aber rein theoretische Überlegungen. Und mit der Homöopathie hat er einen Weg gesucht, um diesen theoretischen, sag ich mal, Idealen oder Erwartungen oder Konzepten gerecht zu werden. Und schreibt sozusagen im Organon im zweiten Teil, im praktischen Teil, wie man das macht. Heilen. So. Und da kommen dann auch all die ganzen Sachen vor von künstlichen Krankheiten, unnatürlichen Krankheiten, von chronischen Krankheiten, von miasmatischen Problemen und so weiter. Das kommt ja dann alles im zweiten Teil, sodass es eigentlich ein Buch ist, was man als Zweiteiler lesen muss. Also, ne, keine Ahnung, im Moment habe ich das Gefühl, wir gucken alle wieder Herr der Ringe, ne, da gibt es ja auch einen zweiten und einen dritten Band. Das wäre wie, wenn man den dritten Band als ein eigenständiges Buch sieht, daraus zitiert und Munk bemängelt, dass man überhaupt gar nicht weiß, wer Frodo ist, wo der herkommt und warum der mit dem Ring unterwegs ist. So. Oder andersrum, dass man, ja, okay, er muss mit dem Ring zum Schicksalsberg. Ja, toll. Okay, und wie macht er das jetzt? Wie geht er jetzt dahin? Ne, das muss man halt im zweiten Buch nachlesen. Und das merkt man oft, wenn man dann auch mit belesenden Skeptikern diskutiert, merkt man oft, dass die diese Einteilung beispielsweise nicht kennen. Und dann je nachdem aus dem einen oder anderen zitieren, ohne das in Verbindung zu setzen und damit dann auch nicht verstehen, dass das einfach ein anderes Jahrhundert war, was natürlich nicht heißt, dass das dann eine ewige Wahrheit ist, aber wenn man aus dem Jahrhundert zitiert, dann muss man das auch natürlich in den Zusammenhang setzen von damals. Und da waren halt viele Leute auch ganz normal, Philosophen, Wissenschaftler, die halt viel gedacht haben und nicht nur durch ein Mikroskop oder Elektronenmikroskop gestarrt haben. Oder doppelblind randomisierte, placebo-kontrollierte Studien gemacht haben. So sinnfrei, wie die vielleicht auch manchmal sind. Ne? Ist das sicher ein absoluter Fortschritt? Absolut. Ne? Ich meine, die Homöopathie kann ja, weiß Gott, nicht alles heilen. Aber sie könnte einen Haufen mehr, wenn man sie ließe. So, das mal als Fazit. Bin ich ein bisschen abgeschwiffen, aber das gehört ja irgendwie zum Podcast inzwischen schon standardmäßig dazu. Genau, dann kamen Fragen zu Impfen natürlich, ein sehr aktuelles Thema. Dann kamen Fragen auch zu Covid. Ich will da gar nicht zu viel drauf eingehen, weil hier sowieso schon überall darüber gesprochen wird und ich das ganz bewusst versucht habe, ein bisschen freizulassen. Ich kann mal einmal erwähnen auf eine Folge, die ich im April oder so oder März, April, Mai irgendwann veröffentlicht habe, wo ich relativ viele Arzneimittel vorstelle, wer sich dann mit der Homöopathie und Corona-Symptomen auseinandersetzen will, ist da sicher gut bedient, wobei ich inzwischen einen Haufen Fälle hatte, wo auch Arzneien vorgekommen sind, die jetzt auch nicht in diesem Hausapotheken-Vortrag waren. Und wir führen in der Praxis intern eine Liste, wie die Fälle so laufen. Und ich kann mal sagen, unsere Fälle, ich weiß nicht, sind jetzt 12 oder so, also nicht absolut nicht repräsentativ. Und die sind alle Teil mit leichten, Teil mit sehr schweren Symptomen gewesen. Alle sind besser, ohne Restsymptomen. Ja, genau, so war ja nicht repräsentativ oder schon gar nicht wissenschaftlich erhoben. Wir können einfach sagen, dass ja, ob es da bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Medikamente gab, haben die nur Homöopathie genommen, genau, und sind besser. Wir haben allerdings ja das SHI Haus der Homöopathie Schule, da wo ich die Ausbildung gemacht habe, als etwas größeren Vertreter mit sehr, sehr viel mehr Therapeuten. Ich würde 8 oder 10 oder wie viele arbeiten. Das variiert auch ein bisschen. Und da werden regelmäßig Fälle vorgestellt. Da gab es ja auch in der Fachzeitschrift Homesana Veröffentlichungen. Der Jens Wurst hat Fälle veröffentlicht. So, es gibt ja einen Haufen Leute, die darüber positiv reden. So, Homöopathie war bei Grippe immer sehr erfolgreich und ist das halt bei dieser Art von Grippe aktuell offensichtlich auch. Es gibt ein paar andere Sachen, wie man das behandeln darf, vor allem die schweren Fälle. Muss man die Arzneimittel öfter wiederholen und so weiter. Genau, aber da will ich gar nicht zu detailliert drauf eingehen, weil ich auch so viel persönliche Erfahrung nicht habe. Das überlasse ich lieber denen, die auch wirklich viele Fälle dann in der Hand hatten, um da die Erfahrung mitzuteilen. Zum Thema Impfen möchte ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil auch da habe ich nicht so viel Ahnung, zumal sich auch jede Impfung wieder voneinander unterscheidet. Ich kann einfach mal so sagen, aus meiner Erfahrung, und das sind ja doch jetzt seit fast 10 Jahren 10 Patienten am Tag, kann irgendjemand mal hochrechnen, wie viel das sind bei einer 4,5-Tage-Woche, habe ich sehr wenig Impfschäden gesehen und nahezu keine Krankheiten, gegen die geimpft worden ist, sodass ich eigentlich über beides nichts sagen kann. Also ich hätte weder, dass ich jetzt Masernfälle gehabt hätte, um darüber zu sprechen, wie das ist, noch hatte ich Impfschäden, um darüber zu sprechen. Und damit meine ich jetzt die anerkannten Impfschäden. Ich will gar nicht da philosophieren, was vielleicht für Langzeitfolgen über die Impfung auch kommen. Da habe ich manchmal das Gefühl, das Impfen auch per se erstmal an allem schuld. Kann ich überhaupt nicht überprüfen und ja, hat sicher die Berechtigung. Und wenn man die Argumente von den Impfkritikern hört, sind die selbstverständlich auch logisch aufgebaut. Aber das geht ja für die andere Seite auch. So, jetzt ist es so, dass Hahnemann bereits schon darüber gesprochen hat, dass Impfungen schädlich sind. Darf man aber auch nicht vergessen, er redet natürlich von den Impfungen aus seiner Zeit. Das hat sich natürlich extrem weiterentwickelt. Über die Impfungen, die jetzt die ganze Zeit gemacht worden sind, bis hin zu diesem neuen. Darüber habe ich mir auch Videos angeschaut, sowohl positive als auch negative. Und wie immer beim Impfen ist das eigentlich mehr eine emotionale Kriegsführung, die viel mit Angst zu tun hat. Egal welches Video man da hört, das passt mir überhaupt nicht. Das ganze Thema Impfen passt mir überhaupt nicht, weil es so viel Angst getrieben ist von beiden Seiten. Und ne, genau. Also da nehmen sich aus meiner Sicht auch beide Seiten nichts. Es gibt sicher ein paar nüchterne Wissenschaftler auf beiden Seiten, die es ein bisschen weniger Drama-Queen-mäßig rüberbringen. Aber die meisten Diskussionen werden emotional geführt und viel mit Vorwürfen, Ängsten, Schuldzuweisungen und Pflichten und Zwängen und so gearbeitet. Also da dem kann ich als Prinzip nichts abgewinnen, muss ich sagen. Und als Homöopath selber habe ich natürlich auch noch einen anderen Hintergrund, wie Krankheiten entstehen, so dass ich natürlich auch dem Prinzip wissenschaftlich folgen kann, aber halt nur unter dem Ausschluss, dass der Körper kein eigenes Selbstheilprinzip hat, wie die Lebenskraft. Nur wenn ich das wegnehme, dann kann ich mich ja mit Impfungen überhaupt beschäftigen, solange ich der Meinung bin, dass eine Krankheit entsteht aufgrund von Ungleichgewicht in der Lebenskraft, was natürlich auch entstehen kann durch Vergiftungen. Dann macht es ja eh das ganze Impfthema nur Sinn, wenn ich das irgendwie rausnehme. Ne? Impfungen zählen aus Sicht der Homöopathie, zumindest die Impfungen ganz früher und auch die aktuellen zu den Vergiftungen, wobei das auch in Anführungsstrichen wirklich zu sehen ist, weil natürlich eine Impfung per se jetzt mal keine Vergiftung ist, wie eine Arsenvergiftung, aber es ist ja keine natürlich entstandene Krankheit über meine Empfindlichkeit, sondern ich bin einfach empfindlich auf den Cocktail, der da reingelassen wird und da sind ja einen Haufen Stoffe drin und da kann es zum Beispiel auch sein, dass ich komplett einfach psychosomatisch reagiert habe, einfach auf die Impfung als solche und gar nicht auf den Inhaltsstoff. Also deshalb würde ich die Frage gern so beantworten. Es gibt einfach, wie wir jetzt gelernt haben, 4 miasmatische Arten, darauf zu reagieren. Und ob das dann genau mit der Impfung zusammenhängt, ist zum Beispiel bei den psychotischen Sachen fast unmöglich herauszufinden, weil der langsame Verlauf so spät auftritt, dass das alles gewesen sein könnte und der psychotische Mensch sich nicht gut beobachtet, sodass er die Reaktionen, so sie denn von einer Impfung kämen, auch erst so spät erst mitkriegen würde, dass sie so wie offiziell sowieso schon mal nicht als Impfschaden zählen und rückblickend es auch sehr schwierig ist, das herauszufinden. Ich frage das immer, wenn sagen, ja, bis einjährig ging es dem Kind hervorragend. Und dann eruiere ich meist den genauen Zeitpunkt und erst dann frage ich nach dem Impfausweis und schaue dann, ob es eine Korrelation gibt innerhalb dieser 2 Wochen. Das ist praktisch nie der Fall, muss ich sagen, für alle, die sehr impfkritisch sind. Sorry, kann ich persönlich in meiner Praxis nicht bestätigen. Es gibt aber auch Homöopathen, die ich kenne, die das sehr wohl bestätigen können. Also vielleicht haben die auch eine andere Herangehensweise. Ich handhabe das einfach so, dass es eben je nach Miasma eine gewisse Reaktion gibt und die behandle ich dann. Und aus meiner Sicht lösen Impfungen, wenn sie eine Beschwerde auslösen, eben diese, die als Impfschäden dann auch an den Nebenwirkungszetteln oft erwähnt werden, die innerhalb der 2 Wochen eben auftreten, davon Rötung an der einen Stichstelle und ein bisschen Fieber und all das. Ne? Das sind einfach die psorischen Reaktionen. Und wenn die nicht chronisch sind danach, dann sind das wirklich Lappalien. Das führen die Impfbefürworter ja auch ins Feld, ne, dass die Impfschäden Lappalien sind. Das ist halt soweit richtig, wie man halt nur die psorischen sammelt innerhalb der ersten 2 Wochen und halt die ein paar Prozent, die syphilitisch und tuberkular auf die Impfungen reagieren, halt als Ausnahmen deklariert, dann funktioniert das hervorragend. Der Großteil, bin ich aber sicher, falls die Impfung tatsächlich so viele Nebenwirkungen hat und Impfschäden anrichtet, wie viele Impfkritiker uns das weismachen wollen, leider mit viel Angst und Panik und auch schlechtem Gewissen nachher oder auch eine Aufforderung, dann werden die psychotisch sein oder eben chronische psorische Erkrankungen und die sind eben innerhalb dieser 2 Wochen oft nicht so und die kommen später. Und da finde ich halt schwierig, den Zeitpunkt dann zu nennen, weil es ja offensichtlich nicht direkt nach der Impfung kommt, sonst wäre es ja viel leichter herauszufinden, sondern halt, keine Ahnung, wenn man sagt, okay, man würde den Bereich erweitern, sagen innerhalb von 6 Monaten nach der Impfung, das nehmen wir als Impfschaden, ne? Ja gut, dann ist immer die Impfung schuld. So. Aber solange das halt keine Einigung stattfindet, finde ich das schwierig. Die Impfschäden, die ich allerdings hatte, die kann man gut beobachten. Ich hatte viele psorische, ich hatte auch viele psychotische, die anderen beiden glücklicherweise selten. Wobei der Hauptauslöser tuberkular ist. Also die meisten Krankheiten, wenn sie dann schlimm sind, sind tuberkular. Aus der Erfahrung von der SAI zum Beispiel. Und das kann ich glücklicherweise seltener sehen, so direkt, weil das ich in der Praxis nicht viel habe. Aber ich habe das öfter gesehen in der Schule, als ich noch Student war, haben wir sowas gesehen. Also es gibt Impfschäden. Genau. So kann man sagen, trotzdem ich wirklich wenig Impfschäden habe. Wobei, ich wiederhole nochmal, die Definition da natürlich fragwürdig ist, was das jetzt ist. Habe ich vergleichsweise viel, viel weniger die Krankheiten, gegen die geimpft wird. Das muss man auch sagen. Ob das jetzt an der Impfung liegt oder nicht, da gibt es ja auch 1000 Meinungen. Aber nehmen wir mal an, die Impfungen würden funktionieren, nur kurz, oder? Dann wäre ein repräsentativer Erfahrungswert von mir, dass ich halt so gut wie nie Keuchhusten, Masern, Mumps oder irgend sowas bei mir in der Praxis behandle. Wo ja die Leute, die nicht impfen, hingehen würden. Und wir haben ein relativ großes Einzugsgebiet mit den 2 großen Praxen, die wir zusammen haben. Das haben wir also extrem selten. So, aus welchen Gründen auch immer sind diese Krankheiten, gegen die geimpft werden, aus welchen Gründen auch immer wirklich auch sehr selten geworden. Was ich dann wiederum mir natürlich auch überlege, ist das, was zum Beispiel Herr Dr. Nosetti sich überlegt hat und viele andere auch, ob halt stattdessen die Kinder einfach eine andere Krankheit kriegen. Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Die ist weder wissenschaftlich fundiert noch repräsentativ. Aber ich sehe halt, dass die Kinder sowieso krank werden halt mit anderen Sachen. Und ich habe so viele Kinder mit ständigen Mittelohrentzündungen, Lungenentzündungen, Bronchitiden, Neurodermitis, lauter chronischen Krankheiten. Ja, das kann sein, dass die alle vom Impfen kommen. Und früher hatten sie halt einfach eine akute psorische Krankheit, die haben sie jetzt nicht mehr. Jetzt haben sie dafür lauter psychotisch-tuberkulare Krankheiten. Und das ist möglich, dass das vom Impfen kommt. Ich kann es ja aber weder belegen noch beweisen, sondern mit der Homöopathie schaue ich einfach, gibt es eine Korrelation mit dem und dann behandle ich es und sonst eben nicht. So zusammenfassend kann man sagen, aus der Homöopathie ist das einfach eine der möglichen Auslöser für eine Erkrankung Und das ist eigentlich so ein bisschen mein Fazit, wenn die Leute mich fragen, soll ich jetzt impfen oder nicht? Denn sage ich dazu meistens nichts, weil man bringt sich damit in Teufelsküche. Genau, also hier sind auch viele Homöopathen und Heilpraktiker genau wegen dem Thema Impfen ja auch schon wirklich teilweise bis kurz vor dem Bankrott durch die Medien gezogen worden. Das ist auch wirklich ein Thema, wo man sich den Ruf für alle Zeiten vernichten kann. Zumal in Wissenschaftskreisen, oder? Sodass ich gerne einen Standpunkt einnehme, der ist jetzt vielleicht ein bisschen überdiplomatisch, aber der passt sehr gut für mich und meine Patienten, ist, dass ich finde, dass Angst deutlich kränker macht als Impfen. Zumindest in meiner persönlichen Erfahrung habe ich deutlich mehr Leute, die krank werden wegen ihren Ängsten und wegen den Sorgen um ihre Kinder, um Krankheiten, um all das. Das habe ich viel öfter in der Praxis als jetzt direkte Impfschäden. So sage ich immer, schauen Sie, wenn Ihr Mann und Sie dafür sind zum Impfen, dann lassen Sie sich auch nicht davon wegbringen. Und falls Impfschäden tatsächlich passieren, dann kommen Sie zu mir und dann behandeln wir das und dann erkläre ich Ihnen das nochmal. Und so habe ich 2, 3 Fälle tatsächlich gehabt, die nachher entschieden haben, ihr Kind jetzt nicht mehr zu impfen, weil sie auf die Impfung reagiert haben und dieses kein zweites Mal ausprobieren wollten. Ich habe auch Leute, da will nur die Frau nicht impfen und der Mann impfen. Das habe ich am Anfang beraten, dass sie sich das irgendwie einigen sollen. Das hat oft nicht funktioniert. Und was ich dann gesehen habe, wenn man die Leute sozusagen N2 zum Impfen schickt, dann gibt es einen Haufen Schuldzuweisungen und nachher kann sogar Ehen daran zerbrechen, wenn man sich da nicht einig ist mit dem Thema. Ne? Fast wie eine Religion. So versuche ich immer den Leuten zu sagen, machen Sie sich keine Sorgen, weil Sorgen machen auf jeden Fall krank. Und impfen nur eventuell. So, das ist vielleicht nicht ganz richtig und ich bin sicher, dass einige Leute das auch ganz anders sehen als ich. Das ist auch völlig in Ordnung so. Ich versuche wirklich aus meiner Erfahrung rauszureden und ich habe alles schon gesehen. Ne? Leute, die Impfschäden hatten, obwohl sie keine Ängste hatten. Einen Haufen Leute, die vor allen Dingen Ängste hatten und keine Impfschäden. Einige Impfschäden, aber nie, eigentlich fast nie, würde ich sagen, die Krankheiten, gegen die geimpft wird. Also stellt sich natürlich auch die Frage, die ganze Brimborium für eine Krankheit, die ich nie sehe. Natürlich behaupten jetzt die einen, das ist wegen der Impfung. Ne? Total verständlich aus deren Weltbild. Ne? Die anderen Impfgegner behaupten halt was anderes. So, mein Rat an euch, falls ihr unsicher seid, wenn ihr Angst habt, dann behandelt erst die Angst. Und wenn ihr keine Angst habt mehr, dann geht impfen, wenn ihr denn noch wollt. Meine Erfahrung ist, seit ich keine Angst mehr habe, weder vor Impfen noch vor Krankheiten und natürlich mit dem Weltbild, das ich als Homöopath habe, macht aus meiner Sicht die Impfung halt keinen Sinn, solange sie freiwillig ist. Ne? Sobald sie verpflichtend wird, gibt es ja plötzlich ein neues juristisches, gesetzliches Problem. Genau. Aber aus dem, was ich alles gelernt und gesehen habe in der Praxis, stelle ich mir die Frage gar nicht mehr, soll ich impfen oder nicht. Einerseits denke, glaube ich, Bescheid zu wissen über die Lebenskraft. So. Und andererseits fürchte ich mich auch nicht vor den Krankheiten, gegen die geimpft wird, weil ich mit der Homöopathie weiß, dass ich dem sehr gut Herr werde. Das ist natürlich auch was, was viele Leute weder glauben wollen noch wissen. Sodass ich auch verstehe, dass die das nicht so sehen. Für mich ist das aber ein sehr guter Weg und ich merke, dass ein Großteil meiner Patienten oder ich habe, so sagen wir es andersrum, es hat sich nie jemand darüber mokiert, über die Haltung oder mit mir da größer diskutiert, sondern viele Leute haben sich dann wirklich mit ihren Ängsten auseinandergesetzt und das ist etwas, was ich sehr schön finde, weil wenn wir angstfreier werden vor Krankheiten, vor Impfungen, vor sonst wie Sachen, dann werden wir halt auch viel gesünder, unabhängig davon. Und vielleicht kommt der eine oder andere dann auf die Idee, wenn ich so gesund bin, warum sollte ich mir ein künstliches Immunsystem einspritzen lassen, anstelle vielleicht mein eigenes zu stärken. Genau. Und das, was eben, glaube ich, sehr schön ist für die Patienten und was ich sehr angenehm finde, ist halt, dass auch alle in die Praxis kommen dürfen, ob sie jetzt impfen oder nicht. Ich kenne einige Kollegen, die lassen halt dann, die führen dann wirklich Krieg mit den Patienten, dass die dann die fast eben unter Druck setzen, dass sie nicht mehr impfen sollen oder ihnen dann drohen halb oder eben Angst machen. Und das kann ich wirklich nicht verstehen und finde ich auch eine sehr untherapeutische Haltung. Und vielleicht, um nochmal mit meinem Individualitätsprinzip um die Ecke zu kommen, ist es eh einzigartig. Also nicht nur die Reaktion auf die Impfung ist einzigartig, sondern auch der Umgang damit. Und deshalb kann ich nicht jedem Patienten zwingen oder eben einfach nichts sagen dazu. Ne? So, dass jeder Patient kommen kann und eben frei ist, ne? Will er eine Maske tragen, will er keine Maske tragen, will er impfen, will er nicht impfen, solange so Sachen freiwillig sind, darf jeder seine Einzigartigkeit in meinem Praxiszimmer leben und ich finde das schön und auch sehr homöopathisch und dann kann man sich halt ähnlich verhalten und dem Ähnlichkeitsgesetz folgen zu dem Patienten, ohne dann irgendeinen Glaubenskrieg vom Zaun brechen zu müssen. Und ich darf dann auch meine eigene Meinung behalten, ohne die anderen überzuhelfen. Das war schon mit der Homöopathie keine gute Idee. Und mit der Impfung ist es halt auch keine gute Idee, da missionieren zu gehen und versuchen, andere Leute von der Wahrheit zu bekehren. Genau. Das war jetzt ein längerer Teil über Impfen, aber ich hoffe, dass das jetzt für einige ein interessanter Standpunkt war. Dürft mir auch gerne eure Standpunkte mitteilen, eben über die genannten Kanäle, dann können wir eine Runde diskutieren. Genau. So, jetzt gucke ich mal auf meinen Zettel. Genau. Einen kleinen Jahresrückblick, da will ich gar nicht so viel sagen. Wir hatten sehr interessante Folgen. Mir haben am meisten Spaß gemacht. Eigentlich hat mir alles Spaß gemacht. Sonst würde ich es nicht machen. Aber was ich sehr besonders fand, waren eigentlich die Sachen, die jetzt noch kommen. Und zwar einerseits die Interviews mit den Schulen. Ich habe mit der Sahne-Müller-Hahnemann-Schule die Interviews gemacht und auch mit der SAI. Und jetzt auch noch mit der Homöopathie-Akademie in Gauting. Die kommen jetzt anschließend, also nachdem endet sozusagen mein Aufnahmejahr, endet jetzt heute. Jetzt kommen die Sachen, die ich schon gedreht habe. Die sind auch schon im YouTube zu hören. Wer also nicht warten will, da jede Woche für die Interviews, kann auf YouTube schon mal schmökern gehen. Da sind sie auch mit Bild. Und das waren sehr, sehr tolle Interviews, vor allen Dingen die mit Gauting, habe ich besonders genossen, ohne es jetzt zu bewerten, aber das war für mich jedes Mal, dass ich aus den Interviews rausgekommen bin und mich erfrischt gefühlt habe. Nicht, dass ich mich bei den anderen müde gefühlt habe, nein, das klingt jetzt so, als wären die anderen anstrengend gewesen, aber es gibt halt schon einen Unterschied zwischen gut und sehr gut. So. Was sicher nicht an den Rednern gelegen hat. Meine Güte, da habe ich mich ja jetzt hier wieder rein manövriert. Ja, ich fand halt die besser, Punkt. Auch bin ich natürlich erfahrener gewesen. Das muss man auch sagen, ich hatte ja am Anfang auch, ich habe ja jetzt keine Ausbildung in dem, ne? Ich mache das ja auch so ein bisschen, fast so ein bisschen wie Patientenbefragung. So. Ging sicher alles auch viel besser und viel professioneller. Genau. So war ich natürlich bei den dritten Interviews, die jetzt noch kommen, auch ein bisschen fitter schon, wie die Interviews so laufen werden und fand aber auch die gegenüber Antworten sehr schön. Vor allen Dingen mein absolutes Lieblingsinterview ist mit der Anne Schade. Das hat mir sehr gefallen. Genau. Ansonsten hatten wir ja eigentlich dann noch sind wir ein bisschen aus dem Programm rausgeworfen worden im Jahresrückblick. Ich hatte ja meinen Schwangerschaftsteil fertig machen. Irgendwie bin ich dann wegen Corona selber so ein bisschen rausgekommen und hatte dann plötzlich andere Sachen. Aber der Schwangerschaftsteil war auch so ein bisschen überschattet davon, dass letztes Jahr mein Computer abgelegen ist und mir nochmal gezeigt hat, wie schlecht mein Speicherungssystem für die Folgen ist. Habe ich auch dazu gelernt. Sodass ja eigentlich viel von der Schwangerschaftssache so ein bisschen dann abrupt abgebrochen ist. Genau. Aber das fand ich trotzdem schön und hatte da auch ein ganz tolles Interview mit der Dr. Micha Bitschner, was mir sehr gefallen hat, was ich auch sehr gut fand. Erinnere ich mich noch dran. Und da war ja auch meine Frau im Podcast. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr oder letztes Jahr sogar noch war. Genau. Dann habe ich ein Homöopathie und Angst Podcast-Episode gemacht, wo ich gemerkt habe, dass die nicht besonders viel gehört worden ist, wenn ich so schaue in den anderen. So scheint etwas gewesen zu sein, was niemanden so richtig interessiert hat oder vielleicht lag das an der Phase, in der es rausgekommen ist. Wenn da der eine oder andere nochmal reinhören möchte, Homöopathie und Angst, weiß nicht, Die hat irgendwie niemand gehört, so weiß ich auch nicht, ob die vielleicht auch einfach schlecht ist. So, genau, die ist am 22. März rausgekommen. Vielleicht war alles so ein bisschen schwierig. Und die davor ist der Hausapothekenkurs. Wahrscheinlich waren da viele, die da noch gehört haben. Genau. Ja, das ist die lange Folge. Genau, die hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Die geht aber eben mega lang. Da, wo ich eben die verschiedenen Arzneimittel vorstelle. Ja, genau. Das war so ein kleiner Rückblick. Dann ist ja einiges passiert im Podcast selber vom Administrativen her. Der Podcast wird ja nächstes Jahr unterstützt vom Stefan Bauer. Das ist sehr gut. Da fließt ein bisschen Geld zu mir. Das ist natürlich ein schöner Umstand, dass es nicht nur so ein gratis Hobby ist, sondern dass es sich auch noch rentiert. Mal schon ein paar Mal gesagt, das Geld wird allerdings nachher wieder in Homöopathieprojekte laufen. Natürlich erstmal meine eigenen. Das ja, gibt es ja einige von. Inzwischen habe ich so viele Sachen, ich bräuchte fast einen Mitarbeiter. Also 20% Macht. Genau. Und danach dann in größere Sachen, eben, ich habe ja schon mal erzählt, App wäre da so ein Ding und die kostet irgendwie, ich weiß nicht, 20.000 Franken. Oder mehr sogar, wenn ich das nicht höre, und hat dann noch jährliche Kosten und so. Also da sind wir noch weit von entfernt, aber dann wäre der Podcast zumindest eine Möglichkeit, ein bisschen Geld zu generieren. Die ersten haben auch gespendet. Das finde ich wunderbar und ich kriege auch immer mehr Zuschriften von Leuten, wie gut ihnen der Podcast gefällt. Und da sind wirklich auch schon wunderbare Verbindungen entstanden, Freunde eigentlich wirklich gefunden über das, was ich wunderbar finde, und tatsächlich auch einige, die aus Deutschland wirklich zu mir in die Praxis pilgern, wo ich immer sage, bitte macht das nicht. So, auf dem Weg von Bremen zu mir sind so viele gute Homöopathen, bitte geht dahin. Aber einige, die, keine Ahnung, sich in meine Stimme verliebt haben oder was weiß ich. Und glücklicherweise, die Fälle laufen nahezu alle auch sehr gut. Das freut mich, ne? Wenn man schon so weit fährt, dann sollte es auch gut laufen. Ja, und jetzt der Homöopathie-Teil über Miasmen, da bin ich ja schon fast im Unterrichtsmodus gewesen. Das hat mir natürlich sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe ja Unterrichten, mache das ja auch an der SEI wirklich regelmäßig und das hat mir sehr gefallen. So, ich fand es ein super Jahr. Auch das auf einmal die Woche runter fand ich zwischendurch ein bisschen schwierig. Ich hätte gern zwischendurch mal wieder zweimal die Woche gesendet, aber ich merke, dass ich im Moment mit all den Sachen, die sonst so sind, wirklich zu viel zu tun habe. Und mich auch nicht vorausgeben. Ich habe zwischendurch noch diese höhere Fachprüfung gemacht und bestanden. Das war ja dieses Jahr auch noch und bin ja jetzt neu höhere Fachprüfung, eidgenössischer, diplomierter Heilpraktiker. Ja, ich bin ja inzwischen Heilpraktiker. Das war ja lange Zeit gar nicht. Muss ich mir noch dran gewöhnen. Genau. So, schönes Jahr. Nächstes Jahr gibt es eine Neuerung, die vor allen Dingen die betrifft, die bei mir in der Online-Weiterbildung sind. Das ist, dass ich beschlossen habe, den Miasmen-Teil nicht im Podcast fortzusetzen, weil er dann mir doch ein bisschen zu spezifisch ist und nachher dann die Listen an Krankheiten, glaube ich, auch wieder viele in Angst und Schrecken versetzt. Und das bringt ja nichts, die arbeiten ja nicht damit. So habe ich gesagt, ich mache neue Vorträge. Das wird dann so laufen, es gibt die Lerngruppe, die ist zweimal im Monat von 8 bis 10. Und jeweils vor der Lerngruppe, diese Weiterbildung da, die sich mehr an Therapeuten und Studenten richtet. Also da kann man so seine Fälle bringen und die diskutieren wir dann. Oder Arzneimitteldiskussionen für auf Therapeutenniveau. Ne? Das findet da statt, 8 bis 10. Und vorher, 19 bis 20 Uhr, gibt es einen Vortrag über ein Thema. Und da werde ich eigentlich die Miasmen nochmal vertiefen. So, wer Lust hat, noch mehr über Miasmen zu hören oder auch sonst, gibt es Arzneimittel, die ich da bespreche. Wer sagt, ja, so 2 Stunden Lerngruppe habe ich wirklich keine Lust, aber von 19 bis 20 Uhr höre ich mir das mal an. Das kann man auch separat buchen, ist alles ein bisschen kompliziert, weil so ein bisschen handgemacht und eben nicht professionell aufgelegt von irgendjemandem, der davon Ahnung hat. Wenn die dann merken, dass alles ein bisschen mit der durchs Knie ins Auge geschossen. So, genau. Aber ich hoffe, das funktioniert, dass man einem sowohl die Lerngruppe als auch den Vortrag als auch beides besuchen kann, wenn man das dann will. Genau, da freue ich mich drauf, noch ein bisschen mehr Facharbeit zu machen. Genau, falls da Fragen kommen, es wird weder vom Vortrag noch von dem anderen Aufzeichnung geben. Hat verschiedene Gründe. aber nein, gibt's nur live. Was schön ist für die Schweizer Kollegen und keine Ahnung, für die Deutschen vielleicht auch, aber es ist weiterbildungsanerkannt. Man kriegt also da die entsprechenden Punkte für die Schweiz. Habe ich alles abgeklärt. So zählt es auch als richtige Weiterbildung. Wow. Genau, da freue ich mich auch sehr drüber. Genau. Dann gibt es ja, ich weiß nicht, ob ich das je erwähnt habe, das habe ich wahrscheinlich, ja, vielleicht habe ich das mal erwähnt. Es gibt auch einen expliziten Kurs, den ich angeboten habe, für Therapeuten, sich weiterzubilden, in einem Mix aus inhaltlich und persönlicher Weiterbildung. Das habe ich mehrmals, glaube ich, auch schon im Podcast erwähnt, weil ich finde, dass die Persönlichkeitsanteile von uns Therapeuten genauso wichtig sind wie der inhaltliche Know-how. Da fließt auch extrem viel in die Anamnesetechnik ein. Da gibt es auch einen Kurs, den ich angeboten habe und den ich jetzt bald wieder anbieten werde, wo man eben wirklich gezieltes, individuelles, in Anführungsstrichen heute, man würde man sagen, Coaching macht, ne? Allerdings eben einen Mix aus Inhalt, der sicher der Schwerpunkt ist, aber auch die persönlichen Sachen, also dass man mit den Therapeuten schaut, eins zu eins, wo sind deren Schwachpunkte und so ich mich dann befähigt fühle dazu, die dann auch anzugehen, je nachdem, wie tief das reingeht, ne? In so einer kleinen Gruppe, das ist ja auch recht modern, wenn ich so die anderen sehe, da freue ich mich auch sehr drauf, das noch ein zweites Mal anzubieten, genau, da auch mal in dieses andere Feld reinzuschnuppern, vom sozusagen Coaching. Da helfen mir auch sehr meine anderen Weiterbildungen, die ich gemacht habe, zum Beispiel beim Robert Betz oder auch im Familienaufstellen und so. Die kommen da gut rein und natürlich auch mein persönlicher Werdegang mit Themen, die ich halt aufgelöst habe und ja selber auch seit Jahren selber im Prinzip genauso ein Coaching erlebe durch Stefan Bauer, der mir sowohl viel inhaltlich, aber auch persönlich geholfen hat und dachte, das irgendwie weiterzugeben wäre eine gute Idee. Genau, das wird nächstes Jahr auch stattfinden. Genau, vom Podcast her werden wir wieder mehr Mittel machen. Das haben wir dieses Jahr so ein bisschen vernachlässigt. Da gibt es ja noch ein paar Verletzungsmittel, die ich gerne fertig machen würde und auch mal wieder wiederholen. Einige, ist jetzt auch wieder ein Jahr her, dass wir da nochmal voll einsteigen. Und dann könnte man überlegen, ich glaube, dass Corona uns noch eine Weile begleiten wird. Ich glaube das noch nicht, dass das im Sommer vorbei ist. Ich habe das Gefühl, die haben sich erst richtig warm gemacht. Für uns ein paar Jahre jetzt mit dem Thema zu beglücken. Und sonst heißt der halt dann plötzlich anders und haben wir dasselbe Späßchen normal. Vielleicht macht er diesmal Magen-Darm-Grippe, ich weiß auch nicht. Aber da nochmal dann auch wirklich im Podcast auf die kleineren Mittel einzugehen mit Husten und Magen-Darm und Fieber und so. Das darf auch wieder mehr kommen. Ich habe da eben noch ein paar interessante Interviews, die jetzt starten, die ich aufgenommen habe. Das will ich vielleicht nächstes Jahr auch wieder mehr machen. Wobei ich schon die nächste Schule wieder angemeldet habe. Und irgendwie, wenn ich so diese Intensiv-Schul-Interviews gemacht habe, dann habe ich wenig Bedürfnis, dann noch zusätzlich noch mehr Interviews zu machen. Genau. Ich glaube, jetzt habe ich an alles gedacht. Ich hoffe, ihr bleibt auch im nächsten Jahr treue Hörer des Podcastes, der inzwischen schon weit über 130 Folgen hat. Ich glaube, 140 Folgen haben wir schon geschafft mit den ganzen Special-Episoden. Genau, so werden wir nächstes Jahr wieder einige dazu machen. So wächst das immer mehr zum Gesamtkunstwerk. Wie immer sind immer noch alle eingeladen, daran teilzunehmen. Dass hier Marvin immer allein vor dem Mikrofon sitzt oder größtenteils allein vor dem Mikrofon sitzt, war nie so gedacht, ist es auch immer noch nicht. So, bringt euch ein. Ich habe auch immer noch die Hoffnung gehabt, dass irgendwann mal ein Gastredner kommt, der einfach sagt, ach komm, ich mach mal 5 Folgen und mach mal was Cooles. Das ist irgendwie auch nicht so richtig angekommen. Genau, falls da nochmal jemand sich berufen fühlt oder jemand kennt, der sich berufen fühlt, freue ich mich sehr über Leute, die mitmachen bei dem Projekt. Und ansonsten macht einfach einen eigenen Podcast. Dann kann ich den hören. Genau. Und ja. Ansonsten unterstützt ihr den Podcast gerne auch mit Geld, aber vor allem durch eben Bewertungen, Teilen, darüber reden. Genau. Und selber hören. So. Das reicht völlig. In diesem Sinne wünsche ich euch, je nachdem wann ihr es hört, einen guten Rutsch ins neue Jahr oder schon ein wunderschönes neues Jahr 2021. Und ja, habt keine Angst, weil das macht krank. Bleibt gesund. Ciao.